Medizin für Mitdenker.
Der etwas andere Gesundheitspodcast
mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
In der heutigen Podcast-Episode geht es um Laborbefunde, aber gar nicht so sehr im ersten Schritt jetzt um den Inhalt, sondern es geht um die Angst davor.
Ja, sehr gut formuliert. Ja, es gibt häufiger mal Panik, wenn Leute ihre Werte bekommen und ich nicht sofort erklären kann, worum es da geht, warum das irgendwie ein bisschen anders ist, als es sein sollte. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir die Werte den Leuten immer am gleichen Tag zukommen lassen oder maximal einen Tag vorher. Am liebsten immer am gleichen Tag, am liebsten nur kurz, ganz kurz vor der Befundbesprechung, damit da keiner ins Internet rennt und ins Internet geht, die Diagnosen schon mal googelt, die da vielleicht jetzt in Frage kämen oder so. Da kann man sich nämlich ordentlich verrückt machen.
Das ist, glaube ich, das Fatale heute. Du hast irgendwie das fängt ja schon bei Symptomen an. Du guckst nach und dann hast du sofort 10 Sachen, was es sein könnte. Und natürlich hast du auch bei den Bewertungen aus einem Labor wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen.
Ja. Genau, also auf jeden Fall. Ganz typisch ist es zum Beispiel bei der glomerulären Filtrationsrate, das ist ein Nierenwert. Da ist es ganz, ganz oft so, dass der Wert so niedrig ist, also so schlecht ist in Anführungszeichen, dass dann in der Legende steht, sie haben eine Niereninsuffizienz zweiten Grades. Und das ist schon beunruhigend. Also das ist wirklich, ganz oft kommt es vor. Und ich habe am Anfang meiner Tätigkeit die Leute dann zum Nephrologen geschickt, weil ich dachte, hier stimmt was nicht. Und dann hatten die vielleicht so einen Wert von, weiß ich nicht, paar 70, 80 irgendwie so. Und ab 95 oder sowas ist es in Ordnung. Und dann kamen die zurück vom Nephrologen, der hat dann 56 gemessen, also noch schlechter, und hat gesagt, ist aber alles gut. Also das heißt jetzt nicht, dass 56 immer gut ist, aber man muss es immer erst noch bewerten. Also diese Werte sind ja sowieso immer nur Hinweise. Also Laborwerte sind nie, nie, nie beweisend. Das ist ganz wichtig im Kopf zu haben. Und man sollte die auch immer wieder überprüfen. Gerade jetzt mit der GFR zum Beispiel hatte ich es kürzlich so, dass ich einen Patient hatte, bei dem haben wir eine GFR von 36 gemessen. Also nachdem ich jetzt schon ein paar Werte genannt habe, merkt man schon, das ist deutlich zu niedrig. Also da wurde ich sogar nervös und dachte, okay, was hat der denn für Werte? Und wollte ihn schon zum Nephrologen schicken, gedanklich. Und dann habe ich aber gedacht, komm, das ist ein muskulöser Mann. Da muss man nämlich auch noch dran denken. Der macht auch Sport. Und dem gebe ich jetzt erstmal 2 Gläser Wasser. Und dann nehme ich die GFR sofort nochmal ab und schicke die direkt ins Labor und kriege dann am gleichen Tag den Wert. Und dann war der auch komplett normal. Ja, das ist nämlich echt verrückt, weil das geht dann ganz schnell, dass dieser Wert wieder in Ordnung sein kann. Und jetzt sagte ich ja eben Sportler. Also bei Sportlern ist es eben so, die haben eine hohe Muskelmasse und die GFR, diese glomeruläre Filtrationsrate, wird gemessen auf der Basis von Kreatinin. Und Kreatinin ist viel höher per se, wenn man eine hohe Muskelmasse hat. Wenn Leute also viel Muskelmasse haben, dann haben die mehr Kreatinin und dann folgt daraus gerne, dass diese glomeruläre Filtrationsrate zu niedrig ist. Aber die Nieren sind total in Ordnung. Andersrum kann es auch passieren, da muss man dann viel mehr aufpassen. Wenn jemand alt ist und Muskelmasse verloren hat, dann kann es sein, dass, weil so wenig Muskelmasse da ist, der Nierenwert viel besser aussieht. Also da muss dann der Arzt halt drauf achten, dass da nichts untergeht. Ja, aber das macht dem Patienten natürlich keine Angst. Ne? Erstmal.
Aber ich finde es jetzt spannend, wenn du jetzt dieses Beispiel mit den 2 Gläser Wasser, mir fällt natürlich noch viel mehr ein, was du vorher gegessen hast. Hattest du Stress? Hattest du irgendetwas, was vielleicht außergewöhnlich war? All das sind ja Sachen, die haben natürlich Einfluss. Und wenn dann gerade in diesem Moment abgenommen wird, gemessen wird, dann kommt vielleicht was anderes raus als 24 Stunden später.
Total. Also wir sind ja ein lebendes System. Und auch zum Beispiel dieser Entzündungswert, ja, das CRP, kann leicht erhöht sein, wenn man zuvor intensives Krafttraining gemacht hat. Das auch, ja. Also da braucht man nicht gleich denken, oje, oje, das CRP ist hoch. Das kann sich alles bewegen, diese ganzen Werte. Also C-reaktives Protein heißt, dass das ist ein Maßstab, einen Wert, den man abnimmt, wenn man guckt, ob jemand Entzündungen hat. Da gibt es ein hochsensitives, da geht es dann um die stille Entzündung oder das ganz normale CRP, da geht es dann um Infektionskrankheiten. Die sind dann meistens durch Bakterien ausgelöst, wenn das CRP hoch ist. Und dann ist das so ein Signal, dass man an Antibiotikum eventuell denken sollte, ja.
Die Vorgehensweise ist dann, wenn du sagst, möglichst nicht so viel Zeit alleine mit den Laborwerten, dass man dann halt wirklich auch in einem Gespräch feststellt, was war denn vorher, was kann denn die Ursache sein, bevor man dann halt vielleicht Panikattacken kriegt, jetzt schon irgendwie die ganz schlimme Krankheit sieht.
Ja, super, super wichtig. Wenn zum Beispiel das Eisen niedrig ist, woran denkst du dann spontan? Einfach jetzt mal aus deinem, also wenn jemand Eisenmangel hat, was ist dann dein erster Gedanke einfach aufgrund deiner Prägung in dieser Umwelt, ohne wirklich drüber nachzudenken?
Wenn der Eisenwert niedrig ist, guck mal, da mache ich mir gar keine Gedanken, dann überlege ich, ob ich irgendwas zu wenig gegessen habe.
Okay. Also viele Leute haben dann Angst, dass sie Krebs haben.
Okay.
Das ist der erste Gedanke von ganz vielen Leuten, aber so tickst du, glaube ich, auch nicht. Also das ist der erste Gedanke von ganz vielen Leuten. Aber ganz an allererster Stelle steht mal die Menstruationsblutung. Okay, die hast du auch nicht. Das wäre komisch. Aber
also das war tatsächlich, ich kenne das jetzt, wenn du sagst, fällt es mir halt ein, dass es beim Blutspenden spielt ein Thema. Da wird noch auf den Eisenwert geguckt, weil natürlich du darfst, wenn der irgendwie nicht gut ist, irgendwann auch nicht mehr Blut spenden.
Ja, weil dann geht es dir auch schlecht, wenn du dann dein Eisen auch noch verlierst, was ja sehr wichtig ist für die Bildung der roten Blutkörperchen und den Transport von Sauerstoff und auch verschiedene andere Sachen, auch für die Schilddrüse und so. Also Eisen hat ganz viele Funktionen. Ja, genau. Und da ist an erster Stelle tatsächlich die Menstruationsblutung. An zweiter Stelle, das hast du schon gesagt, die ungenügende Eisenaufnahme, zum Beispiel durch bestimmte Ernährungsformen. Ja, also vegane Ernährung, jetzt würde ich mal sagen, vegetarisch eventuell auch. Aber sagen wir mal auch Mangelernährung, ja, oder Leute, die sich vollkommen falsch ernähren, die nur Pudding essen oder sowas. Ich weiß es nicht. Es gibt ja Leute, die essen ja die komischsten Sachen, ja. Also tatsächlich die Aufnahmeproblematik ist auch ein Thema. Dann spielt oft an dritter Stelle, würde ich sagen, ist Schwangerschaft, Stillzeit, Wachstumsphasen, Pubertät zum Beispiel. Da kann es auch zum Eisenmangel kommen. Dann erst an Stelle 4 etwa kommen die chronischen Blutungen durch Magengeschwüre, Hämorrhoiden, Darmkrankheiten oder sowas. An der 5. Stelle dann die gestörte Aufnahme, wie bei Morbus Crohn, bei Medikamenten zum Beispiel. Protonenpumpenhemmer, das Pantoprazol, ja, stört auch die Aufnahme des Eisens, noch ganz viele andere Sachen. Deshalb, wenn Leute ewig lang Pantoprazol nehmen, über Jahre, ist das ja so ein Problem. Und dann aber auch die Zöliakie. Das war eine ganz ulkige Erfahrung für mich irgendwie. Ich hatte ein kleines Kind, das kam zu mir in die Praxis, vollkommen blass, total schlapp, war schon in mehreren Praxen und auch in der Klinik. Und keiner hat an eine Zöliakie gedacht, wo ich dachte, was ist denn hier los? Das Kind, das ist von bei Kinderärzten gewesen, bei allem. Und mein erster Gedanke war, bei Eisenmangel, denken wir doch mal an Zöliakie. Das hatte eine ausgeprägte Zöliakie. Der ist jetzt wieder ganz rosig, seit er kein Gluten mehr isst. So, und jetzt an Stelle Nummer 6 kommen erst die chronischen Erkrankungen, unter denen auch, also Rheumatoide Arthritis oder Niereninsuffizienz, also Nierenschwäche sozusagen. Und da spielt auch der Krebs noch eine Rolle bei Eisenmangel. Also so an so später Stelle. Und danach kommen dann nur noch häufige Blutspenden oder irgendwie so Sachen und genetische Störungen. Aber es finde ich mal ganz interessant, das mal zu sehen, dass man mal sich wieder einrichtet. Eisenmangel und sofort, oh Gott, ich habe Krebs. Ja, aber das wird auch in der Uni zum Beispiel so gelehrt. Also da hat man, zumindest geht man da raus und hat gelernt, sofort erstmal Krebsscreening machen. Aber ist ja auch klar, weil wir als Ärzte müssen ans Schlimmste denken, ne, und müssen das ausschließen.
Naja, aber ich sag mal, wenn das Kopfkino losgeht und du vielleicht einen Tag in dieser Panik lebst, ist ja nicht gesund.
Ja, oder gar eine Woche. Also deshalb haben wir das auch so eingerichtet, ja, weil wir so oft erlebt haben, dass die Leute dann da waren und sagten, ich habe mir so Sorgen gemacht, was ist das denn? Ja, und das will ich einfach nicht.
Und dann heißt es, wenn jetzt ein Wert da ist, der vielleicht mal kritisch ist oder abnorm ist, dann wird entsprechend gefragt, was ist vorher passiert, was könnte die Ursache sein, damit man erstmal vielleicht die harmlose Variante sucht.
Genau, das muss man machen. Und was ich auch zum Beispiel ganz oft habe in der Praxis, sind Leute, die haben eine ganz leichte, minimale Erhöhung der Leberwerte und sagen dann, ich habe schon immer erhöhte Leberwerte. Also das muss man natürlich ernst nehmen. Da kann man mal dahinter gucken, warum sind die immer so ein bisschen erhöht. Häufig habe ich dann gesehen, dass das Autoimmunerkrankungen der Gallengänge sind. Aber es kann zum Beispiel auch einfach sein, weil jemand Schmerzmittel nimmt oder weil jemand immer mal abends ein Gläschen Wein trinkt. Das kann schon die Gamma-GT, die sehr sensitiv ist, also das ist ein Leberwert, der sehr sensibel ist, kann das schon immer hochschieben. Ja. Und ja, so gibt es so einige Sachen, da braucht man sich nicht gleich verrückt machen. Und die Leberwerte sind auch, wenn man dann zum Hepatologen geht, also zum Fachmann für Leberwerterhöhungen, da machen die sich häufig noch gar keinen Kopf über diese Werte, mit denen Patienten dann kommen in diesem niedrigen zweistelligen Bereich. Die machen sich dann Gedanken, wenn es so richtig hoch ist eigentlich. Und die gucken sich natürlich ja auch die Leber an. Also ich will das jetzt auch nicht runterspielen. Natürlich sollte man das auch immer ernst nehmen und drüber nachdenken und im Kontext sehen vor allem. Ja, also wenn ich jetzt einen Patienten habe, der ist super fit, dem geht's richtig gut und der hat ein bisschen erhöhte Leberwerte, dann denke ich vielleicht noch, hatte der vielleicht mal Epstein-Barr oder hat der noch Epstein-Barr-Virusinfektionen oder sowas. Ich check dann schon ganz, ganz viel ab. Aber zum Verrücktmachen ist es häufig echt zu gering. Und es gibt dann auch gar nicht, ich meine, selbst wenn man eine Epstein-Barr-Virusinfektion hat, selbst wenn man diese Autoimmunerkrankung der Gallengänge hat, kann man da noch ganz viel machen, damit sich die Leberwerte wieder normalisieren und dass es einem dann auch wieder besser geht, falls man das überhaupt so merkt. Ja, manche merken das ja gar nicht. Also dieses Verrücktmachen, wir haben wirklich selten Werte in der Praxis und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine als Ärztin. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist auch unser Klientel speziell, das kann ich jetzt schwer sagen, aus meiner Bubble heraus, aber wir haben selten Werte, wo wir wirklich denken, oh Gott, was ist denn hier los?
Und jetzt kommen wir nochmal zu den anderen Dingen, die auch passieren können. Es können natürlich auch Fehler passieren. Das heißt, auch in einem Labor arbeiten Menschen.
Absolut, es können Fehler passieren und es kann allein schon losgehen bei uns, wenn wir Blut abnehmen und wir haben einen schwierigen Patienten, also schlechte Venen oder ängstlich oder keine Ahnung, was für Gründe. Zum Beispiel das Kalium kann da hochgehen, wenn man zu lange staut. Also wenn man hat ja beim Blutabnehmen so einen kleinen Gurt um den Oberarm im Allgemeinen und der wird so festgezogen, damit, das nennen wir Stauen, ja, damit man eben die Venen richtig sieht und da dann richtig rein kann. Und wenn man das zu lange macht, dann platzen die roten Blutkörperchen und dann kommt das Kalium da raus. Also nicht alle, aber einzelne. Und das verschiebt dann schon den Kaliumwert. Das ist ganz, ganz, ganz häufig. Und auch wenn das Kalium lange transportiert wird, kann das passieren. Also es kann einfach schon durch den Transport passieren. Also das muss man einfach wissen, damit man sich nicht verrückt macht, ja.
Also das heißt, am besten Laborwerte wirklich mit Therapeutinnen und Therapeuten besprechen und gar nicht vorher nachschauen, weil es braucht halt jemand, der es einordnet und nicht einfach ein blinder Wert, der ja vielleicht auch von Labor zu Labor auch noch unterschiedlich sein kann.
Ja, oder der sich verwandelt. Also wir haben das ja beim Cholesterin, da hatten wir ja früher Werte von über 300 waren auffällig. Heute ist man ja schon viel tiefer, die Werte gehen immer weiter runter. Und auch das TSH zum Beispiel, das ist so ein Wert, das wird thyroidea stimulierendes Hormon heißt, das wird vom Gehirn gebildet und triggert die Schilddrüse an und sagt, Schilddrüse, mach mal mehr, ja. Das ist so der Einpeitscher der Schilddrüse. Und dieses TSH, das schwankt im Tagesverlauf zum Beispiel, ja. Also deshalb sollte man das immer morgens abnehmen, damit man wenigstens vom Tagesverlauf her schon mal einheitlich das abnimmt. Aber auch da kann es schwanken. Und ich hatte zum Beispiel mal ein Kind, das hatte ein enorm hohes TSH, hat sich aber auch wahnsinnig aufgeregt bei der Blutentnahme. Und das ist auch ein Stresstransmitter. Also TSH hat mit Stress zu tun und wird bei Stress vermehrt ausgeschieden. Na klar, weil wenn ich sage, es treibt die Schilddrüse an und ich habe Stress und ich muss leisten, dann sagt das TSH Schilddrüse, du musst mal ein bisschen schneller, der Körper muss hier was leisten. Ja, das kann man sich da ja ganz gut merken eigentlich. Also insofern muss man auch gucken, wie geht's einem gerade eigentlich? Ist man vollkommen gestresst? Ist man total auf 180 oder ist man vollkommen entspannt? Das macht dann schon auch einen Unterschied. Und zum TSH muss ich auch noch was sagen. Wenn man übrigens viel Jod zu sich nimmt, dann kann es sein, dass das TSH höher geht und man und die und Kolleginnen und Kollegen denken dann, das ist eine Schilddrüsenunterfunktion. Denn wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, dann kommt wieder dieser Antreiber, TSH, und sagt, Schilddrüse, mach mal schneller und es steigt an. Aber das TSH transportiert auch Jod in die Zellen rein. Das heißt, wenn jemand anfängt und nimmt größere Mengen Jod, dann kann es sein, und das tatsächlich für 10 Monate, dass das TSH ansteigt und man denkt, oh, was ist mit dem los? Wieso hat der denn jetzt so eine Schilddrüsenunterfunktion? Der kriegt doch, weiß mich alles, oder wie hat der sich verändert, der Patient? Da muss man dann den Patienten fragen, nehmen Sie neuerdings Jod? Weil das machen ja viele Leute auch mal von sich aus. Und dann weiß man schon wieder, ah, okay, das TSH, das kann ich jetzt gar nicht wirklich nutzen, weil es kann sein, dass es verändert ist dadurch. Also es gibt wirklich viele Sachen, die man genau betrachten muss. Ach, vielleicht sage ich noch was zu den Mikronährstoffen. Die messen wir auch ganz oft. Und da gibt es den linken Bereich, da geht's runter bis in den roten Bereich rein. Und das ist auch sehr gut, wenn man da sieht, da ist jemand im Mangel. Aber rechts, gerade bei unserem Labor, ist es so, da gibt's auch die Abstufung gelb, orange, rot. nach oben, also so nach in die höheren Sphären der Mikronährstoffe. Und da kann es schon sein, dass jemand, der ganz normal isst, Zink oder ein Selen oder ein Magnesium hat, das ist im roten Bereich rechts. Und dann denken die Menschen schnell, ich bin vergiftet. Das ist aber gar nicht der Fall. Das heißt eigentlich nur für den Therapeuten, Achtung, du musst möglicherweise gar nicht substituieren. Aber auch da, also dazugeben, also Magnesium verordnen oder so. Aber auch da ist es wieder so, man muss mit dem Patienten reden, denn gerade beim Magnesium zum Beispiel ist es so, dass selbst wenn dieser Wert eigentlich in Ordnung ist, in Anführungszeichen, manche Patienten dann noch Mangelsymptome haben und noch mehr Magnesium brauchen. Also insofern muss man das wirklich, wirklich immer sehr differenziert angucken. Und am besten, wenn man die Laborwerte kriegt, gar nicht aufmachen, gar nicht reingucken, die Neugier mal Neugier sein lassen, wenn man dazu neigt, sich verrückt zu machen. Und dann besprechen wir das und dann ordne ich das ein.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.